Brüder und Schwestern, war das nicht herrlich? Das war schön. Es war schön für uns alle, wo auch immer in der Welt wir zusammengekommen sind, zwei große Führer so herzlich und tiefgründig darüber sprechen zu hören, wie man im Sinne des Evangeliums lehrt und lernt. Wir danken Präsident Packer und Elder Perry für dieses inspirierende Fundament für unser heutiges Thema und wir freuen uns schon auf die abschließenden Worte von Präsident Monson am Ende dieser Versammlung. Dass wir dieses Jahr die ganze weltweite Führerschaftsschulung dem Thema Unterrichten und Lernen widmen, zeigt, welch hohen Stellenwert die präsidierenden Brüder diesem Thema beimessen. Vielleicht ist der Grund dafür offensichtlich. Uns ist klar, dass der Erfolg der Evangeliumsbotschaft davon abhängt, dass sie verkündet, begriffen und anschließend so umgesetzt wird, dass man zu dem verheißenen Glück und zur Errettung findet. Deshalb lautete der letzte große Auftrag Jesu an seine Jünger unmittelbar vor seiner Himmelfahrt so: Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Der Erretter betont hier, wie viel man auch tun muss, wenn man nach dem Evangelium lebt, und man muss viel tun, um danach zu leben, so kann man doch nichts erreichen, solange einem diese Wahrheiten nicht beigebracht wurden und man die Weise des Evangeliums kennt. Präsident Hinckley rät uns nun schon seit etlichen Jahren dafür zu sorgen, dass unsere Mitglieder der Kirche nahe bleiben, besonders die Jugendlichen und die Neubekehrten. Er hat gesagt, dass wir alle einen Freund und eine Aufgabe brauchen und dass wir durch das gute Wort Gottes genährt werden müssen. Inspirierte Unterweisung zu Hause und in der Kirche sorgt für diesen wesentlichen Faktor, durch das gute Wort Gottes genährt zu werden. Gelegenheiten, diese Berufung groß zu machen, gibt es überall. Väter, Mütter, Geschwister, Freunde, Missionare, Führungsbeamte und Lehrer im Priestertum und in Hilfsorganisationen sowie andere Lehrkräfte, wie unsere wunderbaren Seminar- und Institutslehrer, die heute bei uns sind. Die Liste ist endlos. Tatsächlich ist es in dieser Kirche fast unmöglich, jemanden zu finden, der kein Lehrer ist. Präsident Packer hat in seinem Gespräch mit Elder Perry schon darauf hingewiesen. Er sagte, ich zitiere, jeder ist ein Lehrer. Der Führungsbeamte, der geführt wird, der Vater, die Mutter, der Ratgeber. Da wundert es wenig, dass der Apostel Paulus geschrieben hat, so hat Gott in der Kirche die einen als Apostel eingesetzt, die anderen als Propheten, die dritten als Lehrer. Und darauf folgten umfassende Segnungen, Wundertaten, Geistesgaben und himmlische Kundgebungen. Ein junger Apostel namens David O. McKay unterstrich die göttliche Natur der Berufung Lehrer 1916 bei der Generalkonferenz mit den Worten: Niemand hat eine größere Verantwortung als derjenige, der Gottes Kinder unterrichtet. Das trifft noch immer zu. Daraus haben wir den Titel dieser großen Hilfe für Lehrer und die Kirche abgeleitet, des Leitfadens Lehren, die größte Berufung. In dem beliebten PV-Lied »Ich bin ein Kind von Gott« richten die Kinder diese Bitte an Eltern und Lehrer. Führet, leitet und begleitet, dass den Weg ich find. Lehrt mich, alles das zu tun, was mich zu ihm einst bringt. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe in der Kirche, die Verantwortung, die wir teilen. Wir sind alle Kinder Gottes und wir müssen einander belehren. Wir müssen einander helfen, den Weg zu finden. Genau das wollen wir heute versuchen. Sie können an den Unterlagen, die hier auf diesem Tisch verteilt sind, erkennen, dass ich einen Unterricht vorbereiten möchte. Kommt Ihnen das bekannt vor? Das ist heute unser Thema. ein Unterricht für sie alle. Unterricht vorzubereiten ist immer harte Arbeit und es erfordert Zeit. In diesem Zusammenhang möchte ich Sie auffordern, schon frühzeitig damit anzufangen, über einen Unterricht, den Sie halten sollen, nachzudenken und dafür zu planen. Wenn ich zum Beispiel am Sonntag eine Klasse zu unterrichten hätte, würde ich am Sonntag zuvor das betreffende Thema durchlesen und anfangen, darüber zu beten. Dann kann ich eine ganze Woche lang beten, nach Inspiration trachten, nachdenken, lesen und auf Beispiele im wirklichen Leben achten, die meine Botschaft lebendig machen. Fertig werden Sie mit der Lektion so früh noch nicht, aber Sie werden staunen, wie viel Ihnen unter der Woche einfällt, wie viel Gott Ihnen gibt. Sie werden spüren, was Sie gebrauchen können, wenn Sie Ihre Vorbereitungen abschließen. Was die Vorbereitung betrifft, möchte ich Sie auch aufrufen, einer Versuchung zu widerstehen, der sich fast jeder Lehrer in der Kirche gegenüber sieht. Mir zumindest ist es gewiss so ergangen. Die Versuchung nämlich, zu viel Stoff zu behandeln. Die Versuchung, mehr in eine Stunde oder in die Schüler hineinzustopfen, als sie überhaupt aufnehmen können. Denken Sie dabei an zweierlei. Zuallererst unterrichten wir Menschen und nicht nur den Unterrichtsstoff. Und zweitens, ich habe noch nie einen Unterrichtsplan gesehen, der nicht zwangsläufig mehr enthielt, als man in der verfügbaren Zeit überhaupt durchnehmen kann. Machen Sie sich also keine Sorgen mehr darüber. Es ist besser, mit ein paar guten Gedanken in ein gutes Gespräch zu kommen, sodass man gut lernt, als fieberhaft zu versuchen, jedes Wort aus dem Leitfaden anzubringen. Dieses Material, das hier vor mir liegt, umfasst bereits 3 oder 4 Mal so viel, wie ich Ihnen heute in der verfügbaren Zeit einer Unterrichtsstunde überhaupt sagen könnte. Also muss ich genau wie Sie eine Auswahl treffen. Ich hebe einiges von dem Material für einen anderen Tag auf. Eine ruhige, gelassene Atmosphäre ist unabdingbar, wenn der Geist des Herrn bei Ihrem Unterricht zugegen sein soll. Bitte vergessen Sie das nie. Zu viele von uns haben es zu eilig. Wir eilen genau am Geist des Herrn vorbei, wenn wir völlig überflüssigerweise versuchen, vor der Zeit fertig zu sein. Kehren wir noch einmal zu dem guten Gespräch zwischen Präsident Packer und Elder Perry zurück und arbeiten wir heraus, wovon der Erfolg bei der großen Aufgabe Unterrichten und Lernen abhängt. Dazu werden wir hier am Hauptsitz der Kirche in ein Klassenzimmer gehen, wo wir miteinander in etwa so umgehen werden, wie Sie das hoffentlich in Ihrem Unterricht auch tun, wo immer das sein mag. Wir haben nichts geprobt, sondern verhalten uns ganz spontan, wie Sie sonst auch. Der Lehrer hat sein Bestes gegeben, sich vorzubereiten und zu beten. Ich versichere Ihnen, dass ich das getan habe, und die Schüler ebenfalls. Nachdem wir nun das Anfangsgebet für unseren Unterricht gesprochen haben, vertrauen wir darauf, dass der Geist des Herrn uns leiten wird.
Well,
nun, willkommen zum Unterricht. Hier sind unser Klassenzimmer und unser verehrtes Publikum. Und Sie vor dem Bildschirm beziehen wir mit ein. Wir wollen jetzt einfach den Kreis für unser Gespräch ein bisschen vergrößern. Dies soll eine etwa durchschnittlich große Klasse sein, mehr oder weniger. Bei einigen von Ihnen wird sie größer, bei anderen kleiner sein. Aber die Grundsätze fürs Unterrichten werden im Wesentlichen dieselben sein. Unabhängig von der Klassengröße. Hier haben wir 15 ganz ausgezeichnete, attraktive Teilnehmer und der 16. sind Sie, draußen im Lande, der dieser Übertragung zuschaut. Ich werde ab und zu in die Kamera schauen, damit ich Sie, den 16. Teilnehmer, sehen kann. Zeitweise werde ich zu diesen 15 hier sprechen, aber wir sitzen alle in einem Boot, also machen Sie mit. Achten und horchen Sie auf neue Ideen. Etwas, was vielleicht nur Ihnen einfällt. Und es mag gar nichts mit dem zu tun haben, was wir gerade sagen. Doch so wirkt der Geist. Seien Sie offen für Eingebungen dazu, wie Sie unterrichten können. Und denken Sie daran, Sie können unterrichten, Sie können es. Willkommen. Das ist nun Ihre Chance. Elder Perry hat Präsident Packer mitten im Gespräch eine Frage gestellt, in etwa: Was würden Sie einem neuen Lehrer sagen? Wenn jemand neu berufen wäre, was würden Sie ihm raten? Etwas, was ihm Mut machen und ihn befähigen würde, die Berufung anzunehmen, sie zu erfüllen und Freude daran zu haben.
Sie können es schaffen.
Sie können es schaffen, Sie können es. Jeder kann unterrichten. Und genau das hat Präsident Packer auf Bruder Perrys Frage geantwortet. Wie ich mir bei diesem kurzen Gespräch notiert habe, hat er Schriftstellen erwähnt, die verheißen, dass sie es schaffen können. Wenn wir Schriftstellen anführen können, ist das immer wie ein zweiter Zeuge. Hat jemand eine Schriftstelle?
Moroni 10, Vers 17,
das letzte Kapitel im Buch Mormon, eine großartige Zusammenfassung über Gaben. Lesen Sie das bitte, Bruder Jensen.
Und alle diese Gaben kommen durch den Geist Christi, und sie kommen zu jedem Menschen gesondert, so wie er es will. Das schließt niemanden aus.
Niemand wird ausgenommen. Ich glaube, manchmal denken wir alle außer mir. Jeder außer mir kann unterrichten oder jeder außer mir kann führen. Das stimmt aber nicht. Diese Gaben sind für jedermann da. Noch eine kleine Warnung dazu, wo wir gerade beim Thema sind. Bruder Jensen, lesen Sie bitte weiter. Schauen wir uns Vers 8 an. Lesen Sie bitte die ersten Zeilen.
Und weiter ermahne ich euch, meine Brüder, die Gaben Gottes nicht zu leugnen, denn ihrer sind viele und sie kommen vom selben Gott.
Genau, da steht es. Ich glaube, wir sind ein bisschen versucht zu leugnen. Wir verstecken uns gewissermaßen. Ich glaube, wenn wir berufen werden oder vor einer Klasse stehen müssen, und davor schrecken wir alle etwas zurück, sagt etwas in uns: Ich kann das nicht. Ich will das nicht wahrhaben. Ich leugne, dass die Gabe kommen kann. Ich bestreite, dass ich sie habe. Ich verwahre mich sozusagen gegen die Gültigkeit der Berufung. In gewisser Weise sagen wir wohl das damit aus. Moroni sagt hier aber, dass wir nicht leugnen sollen. Leugnet nicht die Gaben Gottes, denn ihrer sind viele. Noch ein Vers aus dem Neuen Testament. Wir hatten gerade einen Vers aus dem Buch Mormon, aber ich denke da an etwas, was der Erlöser selbst im Neuen Testament direkt zu seinen Jüngern gesagt hat. Es ist meines Wissens die Verheißung, die Erklärung, die häufiger als fast alle anderen in sämtlichen heiligen Schriften wiederholt worden ist. Angeblich kommt sie in der einen oder anderen Form 100 Mal in den Schriften vor. Wenn sie nur 1-2 Mal vorkäme, dann könnten wir wohl auch nur 1-2 Mal darauf eingehen. Aber etwas, was 20, 40, 60 oder 80 Mal wiederholt wird, ist für den Herrn offensichtlich sehr bedeutsam. Hat jemand eine Idee, welchen Vers aus dem Neuen Testament ich meine? Schwester Matsumori?
Nun ja, wenn Sie wirklich das meinen, was am häufigsten wiederholt worden ist, dann ist es wohl die Schriftstelle, in der es darum geht, Bitten anzuklopfen und anzufangen. Sie wissen, dass das in der PV nicht erlaubt ist.
Sie an eine PV-Führerin, die uns sagt, was wir in der PV zu tun und zu lassen haben. Schwester Matsumori, nachdem Sie uns darauf gebracht haben, lesen Sie doch bitte Matthäus 7, Vers 7 vor, ein Stück aus der Bergpredigt, eine der vielen Stellen, wo diese Verheißung steht.
Bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet.
Vielen Dank. Was mir an dieser Verheißung gefällt, ist, dass sie so klar und eindeutig ist. Wenn wir bitten, wird uns gegeben, und wenn wir anklopfen, wird uns geöffnet werden. Wir können das schaffen. Tragen wir doch jetzt ein paar Gedanken zusammen. Ich möchte Schwester Kathy Hughes von der Präsidentschaft der FAV bitten, unsere Schreiberin zu sein. Wie Sie sehen, ziehe ich es vor, nicht in meinem unreformierten Ägyptisch zu schreiben. Einen Titel haben wir ja schon, und es wird wohl ein Thema daraus. Präsident Packer hat ihn uns in dem Gespräch mit Elder Perry vorgegeben. Es ist diese Gabe, die Gabe des Lehrens. Schreiben Sie das bitte als Überschrift an, Schwester Hughes. Da wir nun schon ins Gespräch gekommen sind und wir werden schon noch ein paar Schriftstellen finden, wollen wir einige Unterpunkte auflisten, einiges, was wir uns dazu merken wollen, wie man nach der Gabe des Lehrens trachtet. Der Punkt, den uns Schwester Matsumori als ersten vorgegeben hat, nämlich bitten, suchen und geistig anzuklopfen, ist vermutlich die grundlegendste Anforderung an einen Lehrer, wenn er sich um diese Gabe bemüht, die Gott uns verheißen hat. Bruder Kerr.
Es scheint mir sehr wichtig, den Schlussteil hinzuzufügen und ihn vielleicht genau vor Augen zu haben. Das Ergebnis des Bittens, wir empfangen.
Sehr gut.
Das Ergebnis des Suchens, wir finden. Wir klopfen an und es wird geöffnet.
Das ist ein guter Unterpunkt. Schreiben Sie bitte in Klammern, Schwester Hughes. Wir werden empfangen. Darin liegt eine Verheißung. Bruder Howell.
In diesem Zusammenhang gefällt mir Lukas 12, Vers 12, wo es heißt, denn der Heilige Geist wird euch in der gleichen Stunde eingeben, was ihr sagen müsst.
Das führt uns ja zu ganz neuen Gedanken, denn das erzählen wir doch immer den Missionaren. Seit einer Ewigkeit erzählen wir den Missionaren, dass sie den Mund auftun sollen und dass Gott ihnen im richtigen Moment das Richtige eingeben wird, wenn sie vorbereitet sind und ihr Bestes gegeben haben. Das ist ein sehr guter Gedanke. Bitten und empfangen zu der dafür bestimmten Zeit. Ein toller Vers, Oren. Schwester Smith.
Ich glaube, manchmal sind wir in einer Situation wie jetzt, wo ich mich überwältigt fühle angesichts der Person in diesem Raum. Oder wenn man nicht in der Kirche aufgewachsen ist und eine Klasse unterrichten soll, in der einige von Pionieren abstammen. Gibt einem der Geist manchmal etwas ein, was man lieber nicht sagen möchte. In Exodus 4, Vers 12 steht aber, geh also, ich bin mit deinem Mund und weise dich an, was du reden sollst. Ich glaube, wenn wir zulassen, dass der Geist uns eingibt, etwas zu sagen, obwohl es uns vielleicht nicht richtig erscheint und wir meinen, die Antworten nicht zu wissen, wird der himmlische Vater seinen Teil tun, indem er durch uns spricht.
Hervorragend. Was für ein wunderbarer Vers. Ich wüsste nicht, dass ich in all den Jahren, die ich mich über dieses Thema mit anderen unterhalte, jemals diesen Vers dazu gehört hätte. Also vielen Dank, Schwester Smith. Der Zusammenhang ist hier natürlich die überwältigende Aufgabe von Mose und den Kindern Israel, sich aus den Schwierigkeiten des Lebens zu befreien. Das erleben wir alle. Dieser Vers eignet sich hervorragend, um zu sagen, keine Angst, es wird dir gegeben werden. Danke für diese Schriftstelle. Merken Sie sich solche Zitate für den Fall, dass Sie über so ein Thema einmal sprechen. Es gibt viele, viele andere davon. Bruder Snow.
Eine Herausforderung ist auch, dass viele, wenn man sie beruft zu unterrichten, einfach von der gewaltigen Aufgabe überwältigt sind. Sie fühlen sich unzulänglich und unvorbereitet. Aber wenn wir uns so gut wir können mit den Hilfsmitteln befassen, die wir haben, und uns in die Schriften vertiefen und einfach auf den Geist vertrauen, bekommen wir Hilfe. Manchmal sind wir nur überwältigt, weil wir nicht genug wissen.
Ganz bestimmt, so geht es uns allen. Jeder, der einmal unterrichtet hat, kennt dieses Gefühl. Man kann wohl mit Fug und Recht sagen, dass wir ein Beispiel für die vereinten Bemühungen der Kirche sind, den Lehrern gute Hilfsmittel an die Hand zu geben. Wir haben wirklich gutes Lehrmaterial. Wir haben gute Leitfäden. Sie unterrichten sich zwar nicht von selbst, aber sie geben einem doch das beruhigende Gefühl, dass man nicht allein ist, das Rad also nicht noch einmal neu erfinden muss. Wir haben wunderbare Hilfsmittel und wir werden im Laufe des Tages noch mehr darüber sprechen. Wir brauchen uns also nicht ganz so überwältigt zu fühlen. Arbeiten wir nun aber ein paar weitere Punkte heraus. Als Präsident Packer mit Elder Perry sprach, erwähnte er etwas. Eigentlich kann ich es zitieren. Er sagte, ich verlasse mich immer auf, Pünktchen, Pünktchen, ob ich am Pult oder vor einer Klasse stehe. Er sagte, er geht niemals ohne sie irgendwo hin. Was war das? Sie haben es gesagt.
Die Heiligen Schriften.
Die Heiligen Schriften, ganz recht. Schreiben Sie bitte den zweiten Punkt an, Schwester Hughes. Aus den Schriften lehren. Das kann man wohl nicht hoch genug bewerten, bei unserer Aufgabe in der Kirche zu lehren. Es liegt offenbar daran, dass wir berufen sind, den Kern des Evangeliums selbst, nämlich die Heiligen Schriften, zu vermitteln. Sei es in der PV, weiter in allen Gruppen der Erwachsenen, bei den Jugendlichen, zu Hause, in der Kirche oder wo auch immer. Mir fallen da gerade ein paar sehr beeindruckende Worte ein. Schlagen Sie bitte mit mir gemeinsam Alma 31 auf. Eine beliebte Stelle, die das wohl so eindrucksvoll beschreibt wie kaum eine andere, die ich in den Schriften kenne. Alma hatte eine sehr, sehr schwere Mission angetreten, die den Zoramiten galt. Und er hatte gerade den Wortwechsel mit Korihor hinter sich. Es ist ein schwieriger Abschnitt in diesem Buch. Alma stellt fest, was für ihn in seiner Aufgabe, nämlich zu belehren und Zeugnis abzulegen, funktioniert und was nicht. Bruder Wada, offenbar haben Sie die Stelle gleich gefunden. Lesen Sie bitte Alma 31, Vers 5 vor.
Sicher. Und nun, da das Predigen des Wortes sehr dazu führte, dass das Volk das tat, was gerecht war, ja, es hatte eine mächtigere Wirkung auf den Sinn des Volkes gehabt als das Schwert oder sonst etwas, was ihnen zugestoßen war, darum dachte Alma, es sei ratsam, dass sie die Kraft des Gotteswortes erprobten.
Herzlichen Dank. Im Laufe der Jahre ist das irgendwie eine meiner Lieblingsschriftstellen geworden. Vielleicht sollten wir gar keine Lieblingsschriftstellen haben, aber jeder von uns schlägt bestimmte Verse immer und immer wieder nach. Und so ist das bei mir eben mit diesen. Da das Predigen des Wortes, die Kraft des Wortes, sehr dazu führte, dass das Volk das tat, was gerecht war, hatte es eine mächtigere Wirkung auf den Sinn des Volkes als das Schwert. Und sie hatten das Schwert in diesem Buch und in ihrem Leben zur Genüge kennengelernt oder sonst etwas. Alle anderen Schlachtfelder, Probleme und Herausforderungen, mit denen sie zu tun hatten. Es hatte eine mächtigere Wirkung auf den Sinn des Volkes als das Schwert oder sonst etwas. Darum dachte Alma, es sei ratsam, dass sie die Macht des Gotteswortes erprobten. Ein anderes Wort für Macht ist Kraft. Als in der einen Begebenheit im Neuen Testament die Frau herbeikam, um den Saum von Christi Gewand zu berühren, sagte er, eine Kraft ist von mir ausgeströmt. Macht oder Kraft, das ist in diesem Zusammenhang gleichbedeutend. Alma sagt ihr also, dass wir die Macht oder Kraft des Gotteswortes erproben sollen, weil es sich so macht- und kraftvoll auswirkt. Bruder Wada.
Was das Gotteswort betrifft, das Sie erwähnt haben, ich glaube, dass jeder in die Kirche kommt, um etwas zu lernen und erbaut zu werden. Ich möchte eine Stelle aus dem Buch Jakob zitieren. Lassen Sie mich das...
Wo in Jakob? Sagen Sie mir wo und ich wiederhole es.
Jakob 2, Vers 8. Und mich dünkt, dass Sie hier heraufgekommen sind, um das angenehme Wort Gottes zu hören. Ja, das Wort Gottes heilt die verwundete Seele.
Danke sehr. Was für ein absolut wunderbarer Vers. Ich habe ihn schon zu den verschiedensten Anlässen verwendet, aber nicht dafür. Das ist großartig.
Es tut gut, wenn jemand unmittelbar, nachdem ich eine Klasse unterrichtet habe, zu mir kommt und sagt, das war genau das, was ich hören wollte und was ich gebraucht habe.
Ein tiefschürfender Gedanke. Danke, Bruder Wada. Es ist ja so, die Leute kommen in die Kirche, weil sie ein geistiges Erlebnis haben wollen. Das stimmt genau. Wir kommen zur Kirche und versammeln uns dort, um das Wort Gottes zu hören, um Erklärungen zu bekommen, den Geist zu spüren und Zeugnisse zu hören. Wenn schwere Zeiten kommen, wenn wir Heilung brauchen, dann reicht das, was die Welt bietet, nicht aus. Wir kommen, um durch das Wort Gottes geheilt zu werden. Das ist ein fantastischer Vers. Schwester Matsumori.
Ich spreche für die meisten PV-Lehrer, wenn ich sage, dass es sehr schwer ist, Kinder aus dem Wort Gottes zu belehren.
Guter Hinweis.
Sie können nicht lesen, sie haben keine eigenen Schriften. Sie kennen sich darin nicht aus, wenn ihre Familie nicht dafür gesorgt hat. Das kann schwer sein.
Ein guter Hinweis. Hier mahnt eine erfahrene PV-Lehrerin uns, uns bewusst zu machen, dass wir mit Kindern in allen Entwicklungsstufen zu tun haben und sie so leiten müssen, wie Kinder es eben brauchen. Guter Hinweis, Schwester Matsumori. Bruder Dahlquist.
Genauso ist es auch bei den jungen Männern und den jungen Damen. Um die Schriften zu verstehen, müssen sie, wie Nefi gesagt hat, sie anwenden. Sie müssen einen Bezug dazu herstellen.
Sie müssen sie auf sich beziehen.
Die Schriften müssen für sie lebendig werden.
Ja, es geht hier um eine Menge Erfahrungen. Einige davon zu Hause, unsere Seminar- und Institutslehrer sind ja unter den Zuschauern. So etwas muss wirklich mit der Zeit wachsen. Was die jungen Männer und die jungen Damen betrifft, wollen wir nicht ungeduldig sein, wenn das Heranreifen ein wenig dauert. Bruder Jensen.
Soweit ich sehe, ging es in unserem Gespräch bisher vor allem um die vier heiligen Schriften der Kirche. Wir haben aber noch andere heilige Schrift.
Sie wollen etwas über lebende Propheten sagen?
In der Lehrplanabteilung habe ich ein bisschen die Hand auf den Veröffentlichungen der Kirche und ich muss sagen, Wir haben gute Leitfäden und wir haben Zeitschriften und Geschichten. Haben sie nicht große Macht?
Die Antwort auf diese Frage liegt wohl darin, dass alles Material, was man an den Aussagen der Heiligen Schriften der Kirche messen kann, zu einem Werkzeug in unserer Hand wird. Wir haben wirklich wunderbares Material, ganz zu schweigen von den Worten der lebenden Propheten, der halbjährlichen Generalkonferenzübertragung und der Veröffentlichungen der Kirche. Wir haben einen reichen Schatz am Wort Gottes und wir sollten ihn nutzen. Schwester Hughes.
Aber stellt sich mir die Frage nach dem Warum. Wir sehen häufig, wie Elder Oaks in einer anderen Ansprache betont hat, dass nur flüchtig angedeutet wird, dass es überhaupt einen Leitfaden gibt.
Dass es ihn überhaupt gibt. Und dann
genau,
liegt auf eigene Faust
wir machen es auf eigene Faust. Die Frage, die ich dazu heute stellen möchte, lautet, warum tun wir das? Wie können wir unseren Brüdern und Schwestern zu verstehen geben, dass die Handbücher und Leitfäden dazu da sind, uns zu erbauen?
Das ist ein guter Hinweis. Es passt zu Elder Jensens Bemerkung, der ja eine große Verantwortung für das Lehrmaterial der Kirche trägt. Ihre inspirierenden, wunderbaren Worte haben mir neue Einsichten verschafft, wie machtvoll das Wort ist und wie es heilt, hilft und Licht bringt. Das erinnert mich an eine Begebenheit, die nicht aufgezeichnet wurde, aber die Präsident Pecker vor einigen Jahren dem Kollegium der 12 Apostel erzählt hat. Er berichtete über einen strengen Winter in Utah, wo massiver Schneefall das Rotwild sehr weit hinunter in einige Täler getrieben hatte. Einige saßen fest. Sie waren von Zäunen umzingelt und in einer Ausnahmesituation, nachdem sie aus ihrem natürlichen Lebensraum gerissen worden waren. Es kamen gleich ein paar wohlmeinende und kompetente Einrichtungen und sie reagierten umgehend, indem sie die Tiere fütterten, damit diese den Winter überstehen. Sie brachten Heu und luden es überall ab, so gut es unter den Umständen eben ging. Dann wurde eine große Zahl verhungertes Rotwild entdeckt. Und die anschließende Untersuchung der Kadaver ergab, dass die Mägen voller Heu waren. Dennoch waren diese Tiere verhungert. Sie waren satt geworden, aber sie waren nicht genährt worden. Jeder Lehrer muss daran denken, dass wir nähren müssen. Und zwar müssen wir durch das gute Wort Gottes nähren. Auch wir können satt werden. Das kann zu den angenehmen Seiten gehören. Doch das ist nur ein Teil davon, dass man im Wort Gottes verankert wird, worauf es hier ankommt. Schwester Hughes, schreiben Sie doch bitte Punkt 3 an. Durch den Geist und mit dem Geist lehren. Der Geist des Herrn ist der wahre Lehrer. Und deshalb habe ich vor ein paar Minuten zu den Zuschauern in aller Welt gesagt, hören Sie zu. Hören Sie mit dem Herzen und mit der Seele zu. Dann spüren Sie vielleicht etwas. Es wird Ihnen etwas eingegeben, was überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was wir sagen. Es kann etwas sehr Persönliches sein, es kann etwas zu Hause sein, etwas in der Ehe oder mit einem Kind. Aber so arbeitet der Geist und er ist der wahre Lehrer. Es gibt eine Zeile im 16. Vers von Abschnitt 43 des Buches Lehre und Bündnisse, die besagt, dass sie sich aus der Höhe belehren lassen sollen. Wir sind das Werkzeug. Unsere Zunge, unsere Lippen sind das Werkzeug. Aber der Lehrer ist in der Höhe. Und jetzt unterhalte ich mich einmal mit meinem Freund Orrin Howell. Zunächst einmal ist es auch eine gute Lernerfahrung, wenn wir die Klasse ein bisschen miteinander bekannt machen. Widmen wir uns jetzt also kurz Orrin. Orrin, Sie sind dran. Wann haben Sie sich der Kirche angeschlossen?
Ich bin getauft worden im Juni 1996.
1996. Wo haben Sie sich der Kirche angeschlossen?
In Bosnien.
In Bosnien. Was hatten Sie denn in Bosnien zu tun?
Ich war damals im Militär.
Sie waren also im Militär. Wo und in was sind Sie in Bosnien getauft worden?
Ich bin in Tuzla getauft worden, und zwar in einer zu einer Kapelle umfunktionierten ehemaligen russischen Bar. Die gebrauchte Motorhaube von einem Panzer wurde umgedreht, in die Kapelle gebracht und als Taufbecken verwendet.
Ich bin nicht sicher, ob wir das nachvollziehen können. Wir haben also einen großartigen jungen Mann beim Militär vor uns, den es berührt, wie andere Mitglieder der Kirche in der Armee leben, und er empfängt ein Zeugnis vom Evangelium und möchte getauft werden. Man hat sich also im Krieg in einer umfunktionierten Kapelle versammelt und es gab eine umgedrehte Motorhaube von einem Panzer, wenn ich das richtig verstanden habe.
Eine Motorhaube, ja.
Die Motorhaube eines Panzers wurde entfernt, umgedreht, damit sie eine Art Becken bildet, mit Wasser gefüllt, und Orange stieg hinein. Er ließ sich taufen. Jetzt kommt die eigentlich wichtige Frage, Orin. Wer hat Sie in einer solchen Umgebung als Mitglied der Kirche bestätigt?
Das waren Sie, Elder Holland.
Ich?
Ja.
Ich hatte die Ehre, im Sommer 1996 Orrin Howell in Tuzla in Bosnien als Mitglied der Kirche zu bestätigen. Im Krieg, als wir quasi um unser Leben kämpften, das meine ich ganz buchstäblich, und diesen großartigen jungen Mann kennenzulernen, der nun als hoher Priester der Kirche hier im Salzseetal treu dient. Wir sind sehr froh, dass er heute in unserer Klasse ist. Danke, Orrin, für diese Kurzbiografie. So kann eine Klasse sich untereinander ein wenig besser kennenlernen, wenn man noch nicht so oft zusammen war, wie man gern wollte. Ich bitte jetzt Bruder Howell, mit uns den Punkt durch den Geist lehren zu erarbeiten und Abschnitt 50 aufzuschlagen. Dieser Abschnitt besteht aus einer Reihe von Versen, die wir häufig, vor allem, auf Missionare beziehen. Aber wir sollten ihn genauso auf uns alle beziehen. Sehen wir uns Vers 13 an. Bruder Howell, würden Sie bitte Lehre und Bündnisse 50, Vers 13 vorlesen?
Darum stelle ich, der Herr, euch diese Frage. Wozu seid ihr ordiniert worden?
Verlagern wir die Betonung etwas, damit der Vers allgemeiner anwendbar ist. Ersetzen wir ordiniert durch berufen, okay? Ordiniert wäre Priestertumsvokabular und wir wollen ja über die allgemeine Berufung zu lehren sprechen. Also, darum stelle ich, der Herr, euch diese Frage, wozu seid ihr berufen worden? Gut, Bruder Howell, lesen Sie die Antwort des Herrn in Vers 14 vor.
Das ist mein Evangelium. Durch den Geist predigt nehme ich den Tröster, der ausgesandt wurde, um die Wahrheit zu lehren.
Diese Aussage aus der Schrift unterstreicht nur, was wir erarbeiten wollen und bereits gesagt haben, nämlich, dass der wahre Lehrer der Geist ist. Ich bin nicht der Lehrer und Sie sind nicht der Lehrer, wenn Sie in die Klasse gehen und Sie unterrichten. Wir sind alle empfangsbereit. Wir alle müssen empfänglich für den Heiligen Geist sein, für die Führung des Himmels, der der Lehrer ist. Dass ihr mein Evangelium durch den Geist predigt, nämlich den Tröster, der ausgesandt wurde, um die Wahrheit zu lehren. Nun folgt im weiteren Verlauf der Schriftstelle eine Warnung. Was wäre, wenn wir versuchten, es irgendwie anders zu machen? Was wäre, wenn wir versuchten, ohne den Geist zu lehren oder ohne auf den Geist zu achten oder ohne für ihn empfänglich zu sein? Wie urteilt der Herr über solche Unterweisung? Schwester McKee, vielleicht lesen Sie Vers 18, ein paar Verse nach der Stelle, die Orrin gerade gelesen hat.
Und wenn es auf eine andere Weise geschieht, ist es nicht von Gott.
Sagen Sie es bitte noch einmal. Es ist so stark.
Und wenn es auf eine andere Weise geschieht, ist es nicht von Gott.
Wenn es auf eine andere Weise geschieht, ist es nicht von Gott. Wie viele andere Weisen gibt es? Schwester Beck?
Heißt das, wenn ich mich hinsetze und meine Bücher und Leitfäden studiere und mir ein Konzept mache, dass ich mich nicht daran halten darf oder dass ich mich vorbereiten und bereiten muss, alles beiseite zu legen, um mich dann vom Geist leiten zu lassen, was ich verwenden soll?
Möchte sich jemand dazu äußern, bevor ich antworte? Sie haben Schwester Becks Frage gehört. Möchte jemand antworten? Das ist eine gute Frage.
Der Geist gibt ja nicht nur etwas ein, wenn man ohne seine Notizen aufsteht. Ich denke, er kann das bereits tun, wenn man mit der Vorbereitung anfängt und alles zusammenstellt. Es ist wie bei der Generalkonferenz. Sie beeinflusst uns auf wunderbare Weise, aber es ist auch eine Menge Vorbereitung dabei.
Arbeit, die man vorher
einsteckt. Genau.
Weiteres dazu?
Ich bereite mich vor und arbeite etwas aus. Wenn ich dann anfange und mich an den Plan halte und sage, so bitteschön, gibt mir das große Sicherheit. Ich kann sagen, ich bin vorbereitet zu meiner eigenen Sicherheit und trotzdem bereit, mich führen zu lassen. Aber wenn ich dann sagen kann, ich will tun, was du in dieser Situation von mir verlangst, und jemand in der Klasse in der Woche ein Problem hatte, das den Spielplan verändert, wie erkenne ich den Punkt, wo ich mich führen lassen und das sagen muss, was mir eingegeben wird, oder eine andere Schriftstelle verwenden muss?
Das ist eine sehr gute Frage. Jeder Lehrer wird darauf stoßen, Bruder Carr.
Ich wollte sagen, der Schlüssel liegt wohl neben der Vorbereitung und dem Aufhäufen des Wortes des Lebens darin, dass man nicht an den Plan gefesselt ist, sondern ihn nur als Rückversicherung betrachtet und offen für Eingebung ist.
Okay. Gut, beides gehört dazu. Es wäre nicht recht, vor die Klasse zu treten und zu sagen, ich bin nicht vorbereitet, aber der Geist wird uns schon führen. Andererseits so sehr an der Vorbereitung zu kleben, dass wir keine andere Eingebung zulassen, die wir während des Unterrichts bekommen, das wäre wohl das andere Extrem. Schwester Beck verdanken wir wohl alle die Lernerfahrung, dass beides irgendwie kombiniert werden muss. Wir sollen vorbereitet, aber auch offen für den Geist sein. Und wir haben die Freiheit, uns zu gegebener Zeit, wenn es soweit ist, dorthin zu begeben, wo wir hin sollen. Bruder Snow, dann Schwester Hughes.
Wir müssen begreifen, dass vielleicht jeder, der an diesem Unterricht teilnimmt, mit einer etwas anderen Eingebung des Geistes nach Hause geht.
Vielen Dank.
Und es ist ungemein wichtig, dass der Geist dabei ist. Aber wie viele von uns haben schon erlebt, dass ein sehr gutes Gespräch im Gange war und der Lehrer sagte, das ist wirklich eine sehr gute Diskussion, aber ich muss die Lektion zu Ende bringen. Und manchmal verpassen wir dadurch Chancen.
Das stimmt. Das ist eine Tatsache, mit der wir erst zurechtkommen müssen. Wir müssen so empfänglich sein wie derjenige, der die Eingebung hatte, damit wir spontan richtig handeln und Chancen nutzen. Schwester Hughes.
Wissen Sie, das war für mich schon immer ein sehr interessantes und verwirrendes Thema. Woher wissen wir, woher kann ein Lehrer wissen, ich bin nämlich nicht sicher, ob ich das auch wirklich verstehe, dass er mit dem Geist lehrt? Ich weiß es nicht. Ich wende mich an Sie, weil ich es nicht weiß. Ich bin mir nicht sicher, ob ich immer davon überzeugt bin, wenn ich unterrichte.
Gibt es Wortmeldungen? Möchte jemand antworten? Wie kann ein Lehrer sicher sein, dass er durch den Geist lehrt? Woran kann man das wohl erkennen? Oder handeln Sie einfach in dem Glauben und der Hoffnung, dass alles so geschieht, wie Bruder Snow gesagt hat, und dass uns das nicht immer bewusst wird? Bruder Jensen?
Ich frage mich, ob das nicht, zumindest für mich, ich habe nämlich dieselbe Frage, wieder in Abschnitt 50 steht, wo Sie uns vielleicht noch hinführen wollen in Vers 21 und 22. Wie kommt es also, dass ihr nicht verstehen und erkennen könnt, dass der, der das Wort durch den Geist der Wahrheit empfängt, es so empfängt, wie es durch den Geist der Wahrheit gepredigt wird? Darum verstehen der, der predigt, und der, der empfängt, einander. Und beide werden erbaut und freuen sich miteinander.
Vielleicht freuen Sie sich ein bisschen, Kathy. Vielleicht ist das ein kleiner Hinweis, wenn sich Ihr Herz ein wenig freut. Bitte, Jay, möchten Sie noch was sagen?
Es geht genau darum, wie Sie heute mit uns umgehen. Steht der Lehrer da vorn, redet und bestimmt ganz allein und ermuntert niemanden mitzuarbeiten? Ich führe in meinen Schriften ein kleines Zitat zu diesem Vers mit, und heute, wo wir darüber gesprochen haben, habe ich es wohl neu schätzen gelernt. Es lautet so: Ermuntern Sie zur Mitarbeit, denn wenn ein Schüler seine Handlungsfreiheit so ausübt, kann der Heilige Geist ihn direkt unterweisen. Und wenn es in Worte gefasst wird, ist der Heilige Geist der Lehrer und man selbst der Zuhörer.
Elder Jensen, würden Sie das bitte noch einmal vorlesen?
Ja, lesen Sie es bitte nochmal.
Elder Scott hat das bei einer CES-Schulung gesagt. sorgen Sie dafür, dass rege Beteiligung zustande kommt, denn wenn ein Schüler seine Handlungsfreiheit so ausübt, kann der Heilige Geist ihn direkt unterweisen. Es hilft dem Schüler, ihre Botschaft nicht zu vergessen. Wenn er Wahrheiten ausspricht, werden ihm diese in die Seele bestätigt, sein Zeugnis wird dadurch gestärkt.
Wunderbar. Das erinnert mich an einen Gedanken von Präsident Marion G. Romney, der einmal gesagt hat, dass meine Worte vom Geist beeinflusst waren, erkenne ich immer daran, wenn ich etwas lerne, was ich noch nicht wusste. Er spricht, er ist der Lehrer. Und auf einmal sagt oder denkt er etwas, was ihm vorher noch nie in den Sinn gekommen ist. Oder wenn doch, wird es von noch nie dagewesener Freude und Kraft begleitet. Diese Beispiele sind vielleicht ein Anhaltspunkt. Ich möchte mich nicht zu weit von Bruder Snows Bemerkung entfernen, dass es uns in vielen Fällen nicht klar sein wird. Wir wollen unser Möglichstes tun, aber unser großes, wunderbares Publikum in aller Welt hat ja hoffentlich im Herzen selbst hundert- und tausendfach schon solche und ähnliche Erfahrungen in der Kirche gemacht oder macht sie noch, ohne dass wir sie erfahren. Vielleicht gehört es zu der göttlichen Berufung, Lehrer ein Werkzeug zu sein, voranzugehen und darauf zu vertrauen, dass wir so geistig und engagiert gewesen sind, wie wir nur konnten. Dann geschieht das Wunder der persönlichen Offenbarung immer und immer wieder. Das ist doch ein Gedanke über Lehrer und das Lehren, der sehr froh macht. Vierter Punkt. Dem Lernenden helfen, Verantwortung für das Lernen zu übernehmen. Was machen Sie, wenn Sie in eine neue Klasse kommen und nicht viel los ist, wo jemand schon mit seiner Körpersprache sagt, ich widersetze mich Ihrem Unterricht. Ich werde auf diesem Stuhl zusammensacken, mit gesenktem Kopf dasitzen und auf meine Schuhe starren. Und wenn ich Sie anschaue, werde ich finster dreinblicken. Es mag nicht immer so schlimm sein, aber ich habe einige solche Klassen erlebt. Wir haben wahrscheinlich alle schon einmal erlebt, dass anscheinend niemand bereit war zu lernen. Wie verhilft man jemandem dazu, dass er lernen will, Schwester Beck?
Manchmal bemühe ich mich wohl, meine Fragen sorgfältig zu formulieren. Aber was die Lernenden betrifft, gilt offenbar Folgendes. Je mehr Fragen wir ihnen zu etwas entlocken können, umso mehr beteiligen sie sich am Lernprozess. Ich musste gerade an Joseph Smith denken, der eine Schriftstelle im Jakobus las, die dann Fragen in ihm aufwarf. Zum Beispiel, wie kann ich das herausfinden und werde ich es überhaupt je erfahren? Wenn ich das nicht kläre, werde ich es niemals wissen. Er war also aufs Lernen eingestellt, als er Gott fragte. Für mich als Lehrerin ist es eine Herausforderung. Nicht so sehr die Fragen, die ich stelle, sondern was muss geschehen, dass jemand Fragen stellt und der Heilige Geist ihn belehren kann.
Eines meiner Lieblingsbüchlein in der Kirche hat ein geschätzter langjähriger Kollege von mir geschrieben, Dennis Rasmussen, Dozent an der BYU. Es heißt The Lord's Question. Es führt Beispiele dafür auf, dass der Herr immer auf diese Weise lehrt. Er fängt mit einer Frage an, schon bei Adam. Wo bist du? Er weiß ganz genau, wo Adam ist. Er will nur wissen, ob auch Adam weiß, wo er steht. Deshalb stellt man Fragen wie, Adam, wo bist du? Und so geht es weiter. Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Der Erlöser hat in seinem Leben den Menschen immer wieder Fragen gestellt, um im Gegenzug von ihnen gefragt zu werden. Viele Offenbarungen, ich weiß nicht wie viele, ich habe sie nicht gezählt, aber viele, viele Offenbarungen im Buch Lehre und Bündnisse in der neuzeitlichen Kirche wurden als Antwort auf eine Frage gegeben, die der Prophet oder die Brüder dem Herrn vortrugen. Nur um ihren Gedanken zu bestätigen, Schwester Beck, völlig richtig. Schwester Matsumori.
Ich habe mit diesem Thema ein wenig Mühe, was die Kinder betrifft. Auch als Präsident Packer sagte, dass er lernen will. Ehrlich gesagt gibt es doch ein paar Kinder im PV-Alter,
die nicht wollen.
Sie sprachen doch von demjenigen, der keine Lust hat. Ich halte das für schwierig. Es ist schon ein kühner Gedanke, dass der Lehrende Verantwortung für sein Lernen übernimmt, besonders bei kleinen Kindern. Wie soll eine PV-Lehrerin so etwas umsetzen?
Guter Punkt. Was machen Sie, wenn Sie das erleben und nach wie vor doch der Lehrer sind? Sie müssen ja vorankommen. Übrigens betrifft das durchaus Punkt 4. Wir wissen schon, dass dies ein eher ausgereifter und kühner Gedanke ist. Aber wir sprechen wahrscheinlich nicht genug darüber, daher auch diese gute Diskussion. Sprechen wir über Schwester Matsumoris Frage. Ein Kind, ein Seminarlehrer, der 14-jährige Lehrer oder das Rosenmädchen? Manchmal sind sie nicht besonders interessiert oder sie tun zumindest so. Wahrscheinlich interessiert es sie aber doch mehr, als sie mitbekommen sollen. Aber sie verhalten sich nicht so, als seien sie interessiert. Wie geht man damit um?
Das Lernen findet manchmal nicht gleich im Unterricht statt. Manchmal geschieht es erst danach. Als ich die Kirche kennenlernte, dachte ich eine Woche, nachdem die Missionare mir etwas gesagt hatten, darüber nach und erkannte, so ist das also. Wir müssen also nicht davon ausgehen, dass sie das Lernen exakt in diesem Augenblick.
Guter Gedanke, großartig. Vielleicht wieder hat hier der Geist gewirkt. Ich bin sicher, dass der Geist des Herrn eine oder gar mehrere Wochen lang auf sie eingewirkt hat. Vielleicht.
Vielleicht sogar auch noch länger.
Das ist der klassische Fall eines Untersuchers, wie er jederzeit in der Kirche vorkommt. Wir wollen ja, dass der Geist Stunden, Tage und noch länger auf ihn einwirkt, wenn die Missionare gegangen sind. Schwester Wada.
Da Schwester Matsumori ja die Frage zu PV-Kindern aufgeworfen hat. Manchmal haben Kinder so viele Fragen und ich habe so viele Beispiele, Geschichten und Anschauungsmaterial vorbereitet, dass ich gar nicht alles verwenden kann. Manchmal aber bin ich auch nur dabei, Fragen zu beantworten. Ist das gut so? Ich wollte es mir schon einfacher machen, indem ich mich auf wenigstens ein Thema konzentriere. Hauptsache, ich kann Ihnen etwas vermitteln und Sie fühlen sich wohl.
Gut, Sie haben das besser ausgedrückt als ich anfangs, nämlich nehmen Sie sich nicht zu viel vor. Für PV-Kinder, vielleicht auch für alle Kinder oder sogar für uns alle gilt, wenn wir nur einen einzigen Gedanken oder Grundsatz, etwas Wahres oder Wichtiges vermitteln, was Bruder Wada eine Woche später noch verspürt, ist das wahrscheinlich genauso viel wert wie jedes andere gute Erlebnis im Unterricht. Keine Sorge also, machen Sie so weiter. Bruder Kerr.
Mir scheint, was Sie gerade gesagt haben, hat mir die Augen geöffnet. Wann kann es im Unterricht spannender zugehen, als wenn die Kinder oder Erwachsenen Fragen stellen?
Wenn jemand darauf anspricht.
Wenn nachgedacht wird.
Wenn es etwas führt. Was tun, wenn ein Schüler einmal noch nicht mitarbeitet und die Last eine Weile auf ihn ruht? Bruder Miller?
Sollten wir die Lektion dann vorantreiben oder eine Pause machen und noch mehr dafür tun, dass der Geist zugegen sein kann, auch wenn wir schon im Anfangslied ein Gebet und eine Schriftstelle hatten? Wenn er immer noch nicht da ist, halten wir dann ein und fragen, wie können wir den Geist zu uns holen?
Eine Antwort?
Das braucht wohl etwas länger, das geht nicht beim ersten Unterricht. Ich denke, manchmal muss man sein Bestes geben und dann kommt der Zeitpunkt, wo es richtig gut läuft, wo der Geist zugegen ist und jeder im Unterricht mitmacht. Dann hält man ein und sagt, merken Sie, was gerade los ist? Erkennen Sie den Unterschied?
Woher wissen wir, ob der Geist bei uns war? Das könnte gewissermaßen auch die Frage von Bruder Miller sein. Wenn ich so eine Klasse vor mir habe, die überhaupt nicht reagiert, woher weiß ich, wie ich mich mache? Letzten Endes stellt sich für die Klasse und für Sie die Frage, was Sie empfinden. Können Sie spüren, dass der Herr mit Ihnen ist? Dass er sie lieb hat, dass sie ihr Allerbestes gegeben haben und dass er die Teilnehmer lieb hat. Wenn wir nur ein bisschen vom Evangelium spüren können, wenn wir einander einfach lieb haben, das sollte doch ein Anfang sein. Wenn die Schüler gar nicht reagieren, können sie ihnen vielleicht noch nichts beibringen, aber sie können sie lieb haben. Und wenn sie heute lieb haben, können Sie vielleicht morgen schon belehren. Das liegt meiner Ansicht nach ganz in unserer Gewalt. Nichts davon ist von den Schülern abhängig. Wir können sie von Anfang bis Ende lieb haben und Wunder werden geschehen, solche wie Sie sie erwähnt haben. Wenn ich, der Lehrer, Fragen von Ihnen, dem Schüler, erwarte, muss ich die Sache vielleicht ein bisschen in Gang bringen, so wie wir das heute versucht haben. Vielleicht stelle ich einfach eine Frage, die ein wenig Eigendynamik entwickelt. Dann muss ich nur noch die Diskussion leiten, damit alle sich beteiligen. An dieser Stelle möchte ich kurz unterbrechen und einen Kommentar für die Zuschauer in aller Welt einfügen. Ein Lehrer könnte ja wissen, dass Bruder Merrill über dieses Thema bei der Konferenz gesprochen hat und sich sagen, na schön, dann gehe ich mal zur Gemeindehausbibliothek oder zum Lehrmittellager oder wie das bei Ihnen draußen in der Ferne heißen mag und besorge mir die Aufzeichnung und spiele vor, was Elder Merrill gesagt hat. Dazu möchte ich Folgendes sagen. Es ist großartig, wenn Sie das machen. Wir sollten es hin und wieder auch tun und tun es auch hier, aber audiovisuelle Hilfsmittel sind nichts weiter als eben das, Hilfsmittel. Sie sind kein Ersatz für ein Thema. Verwenden Sie sie wie die Gewürze beim Kochen. Da ich überhaupt nicht kochen kann, steht mir kein Urteil zu, aber ein Gewürz verwendet man, um zu würzen, zu betonen, zu verfeinern. Eine Landkarte oder ein Bild, ein Videofilm oder ein Bild an der Tafel können oft den Unterschied zwischen einer guten und einer großartigen Lektion ausmachen. Aber niemand mag ein Gericht, das nur aus Gewürzen besteht, oder? Deshalb fordere ich Sie alle auf, bitte übertreiben Sie es nicht mit Anschauungsmaterial. Es ist kein Ersatz für den Lehrer, kein Ersatz für das Kursmaterial und kein Ersatz für den Geist des Herrn. Verwenden Sie es, wenn Sie es brauchen. Schwester Wada.
Ich habe in der PV ein Kind, das manchmal große, große Unruhe im Unterricht stiftet. Und ich versuche, es mir in weißer Kleidung vorzustellen, als Engel, eben als einen Geist des Herrn. Letztendlich sind wir alle Kinder Gottes und diese Intelligenz, auch wenn sie noch klein an Gestalt ist, ist auf diese Erde gekommen, um etwas zu lernen. Es gibt einen Grund, weshalb sie hier ist.
Wunderbar, vielen Dank.
Es hilft wirklich, so zu denken.
Danke, herzlichen Dank, das ist ein schöner Gedanke. Oren?
Ich höre heraus, der Lehrer ist manchmal der Lernende und der Lernende der Lehrer.
Fast immer, in den meisten Fällen bekommt der Lehrer mehr als die Klasse. Das ist eine der Freuden des Unterrichtens. Kommen wir zum Schluss. Schwester Hughes, schreiben Sie bitte. Können Sie den 5. Punkt ganz oben hinschreiben? Danke sehr. Wir brauchen den Platz noch. 2 Wörter. Zeugnis geben. Das ist der 5. Punkt. Lassen Sie uns so schließen, wie es nach meinem Empfinden jeder Lehrer in seiner Klasse tun muss, in der Kirche und zu Hause, und zwar im Geist des Zeugnisses. Seit Jahren mag ich die Geschichte, die Bruder Packer immer wieder über den Sonntagsschullehrer aus William E. Barretts Jugend erzählt hat. Diese Lausbuben wurden zusammengetrommelt und man berief einen älteren dänischen Bruder, die Klasse zu unterrichten. Das schien nicht recht zusammenzupassen. Er war sprachlich nicht so gewandt, hatte noch immer einen starken dänischen Akzent, war viel älter, hatte große Farmerhände und dazu dann diese wilden 15-Jährigen. In jeder Hinsicht schien das überhaupt nicht zusammenzupassen. Aber Bruder William E. Barrett hat immer gesagt, und das ist der Teil, den Bruder Packer zitiert und den ich Bruder Barrett über die Jahre haben sagen hören, dass dieser Mann sie irgendwie über alle Hindernisse hinweg belehrt hat, dass er über alle Grenzen hinweg das Herz dieser 15-jährigen Bengel erreicht und ihr Leben verändert hat. Bruder Barrett hat dieses Zeugnis gegeben, wir hätten unsere Hände am Feuer seines Glaubens wärmen können. Jeder Schüler verdient zumindest das. Wir geben vielleicht nicht die originellste Lektion. Wir sind vielleicht nicht besonders geschickt mit audiovisuellen Hilfsmitteln, obwohl wir jedes verwenden können, mit dem wir auch umgehen können. Aber wir können jedem Schüler das Feuer unseres Glaubens vermitteln. Und wir können unsere Hände daran wärmen. Es hat mich im Laufe der Jahre schmerzlich enttäuscht, Und ich spreche sozusagen einmal mehr unseren 16. Schüler an. Das wirklich wunderbare Lektionen, die von sehr treuen und begabten Lehrern gegeben wurden, mit den Worten endeten: So, es klingelt, Bruder Jones, würden Sie bitte beten. Und das war's. Keine Bücher, die zugeklappt werden. Kein Blickkontakt für einen kurzen Augenblick. Man kommt nicht noch einmal zur Ruhe, um als Ergebnis zu fragen, was wir besprochen haben, was wir damit anfangen und was der Herr erreichen möchte. Ich bin jetzt vielleicht etwas ungerecht und übertreibe, aber nur um das zu betonen, in manchen Fällen kommt nicht einmal ein einziger Hinweis darauf, was das Ganze für den Schüler oder den Lehrer eigentlich bedeuten sollte. Da bleibt mir doch nur, fortzugehen und mich zu fragen, was der Lehrer empfunden hat, was er sich dabei gedacht hat und was es wohl für ihn und mich eigentlich bedeuten sollte. Da wird so viel Mühe darauf verwandt, den Schülern eine Lehre, einen Grundsatz, eine Landkarte oder einen Film nahezubringen, und dann folgt nicht der Hauch eines persönlichen Zeugnisses davon, was diese Lehre, dieser Grundsatz dem Lehrer bedeuten, demjenigen, der uns doch führen, leiten und begleiten sollte. Wie Präsident J. Reuben Clark einmal gesagt hat, sorgen Sie dafür, dass Ihr Glaube niemals schwer zu entdecken ist. Darf ich das wiederholen? Sorgen Sie dafür, dass Ihr Glaube niemals schwer zu entdecken ist. Säen Sie niemals Zweifel. Vermeiden Sie Effekthascherei und Eitelkeiten. Versuchen Sie nicht alle damit zu beeindrucken, wie brillant Sie sind. Beeindrucken Sie sie damit, wie brillant das Evangelium ist. Machen Sie sich keine Gedanken darum, wo die verlorenen Stämme oder die drei Nephiten sind. Machen Sie sich ein paar mehr Gedanken darüber, wo Ihr Schüler steht, was in seinem Herzen und in seiner Seele vorgeht und wonach unsere Mitglieder verlangen, die manchmal Geistiges so sehr brauchen, dass sie fast verzweifeln. Lehren Sie sie. Geben Sie ihnen vor allem Zeugnis. Haben Sie sie lieb. Geben Sie aus tiefster Seele Zeugnis. Das wird das Allerwichtigste sein, was Sie ihnen in der gesamten Stunde sagen, und es rettet jemandem vielleicht geistig das Leben. Sagen Sie, dass Sie mit der Kraft Ihrer Seele sprechen. Dieser Satz bedeutet mir viel. Ich möchte mit der Kraft meiner Seele Zeugnis geben. Wenn wir uns dazu gedrängt fühlen, könnten wir unseren Zuhörern die Frage stellen, die Alma an seine richtete. Meint ihr denn nicht, ich wisse dies alles selbst? Ich zitiere aus Alma 5. Er fährt fort: Ich bezeuge euch, ich weiß, dass das, wovon ich gesprochen habe, wahr ist. Ich sage euch, ich weiß für mich selbst, dass es wahr ist. Ich weiß, dass Gott lebt und uns liebt. Ich weiß, dass Jesus der Messias ist, der Sohn des lebendigen Gottes, der Erretter und Erlöser der Welt. Ich weiß, dass dies seine Kirche ist. Und ich weiß, dass das Lehren wichtig ist. Daher weiß ich, dass der Himmel uns unterstützen wird, wenn wir so lehren, wie wir es hier beschrieben haben. Und das wird noch nicht alles sein. Dies wird erst ein willkommener Anfang sein, wenn wir nach der Gabe des Lehrens trachten. Wenn wir nach dieser Gabe trachten und darum beten, wenn wir bitten und suchen und geistig anklopfen, wenn wir aus den Schriften lehren, wenn wir durch den Heiligen Geist und mit ihm lehren, wenn wir dem Lernenden helfen, Verantwortung für das Lernen zu übernehmen, und wenn wir bezeugen, dass das, was wir gelehrt haben, wahr ist, dann wird Gott uns und den Schülern die Botschaft des Evangeliums Jesu Christi im Herzen bestätigen. Brüder und Schwestern, nah und fern, gleich nebenan und in aller Welt, das Evangelium Jesu Christi bedeutet alles für mich. Es bedeutet mir alles. Es macht mein Leben aus. Es ist meine Hoffnung. Es gibt mir Sicherheit. Und in ihm suche ich mein Heil. Es ist all das, was ich für meine Kinder und Kindeskinder möchte. Ich empfinde ihretwegen so für das Evangelium. Jemand wie Sie hat einmal jemanden wie mich irgendwo in einer kleinen PV-Klasse belehrt und bei einem ersten Familienabend und im Diakonskollegium und auf Mission. Wo wir auch sind, überall hat jemand wie Sie jemanden wie mich unterrichtet. Und ich bin noch nicht ganz so, wie ich einmal sein möchte. Ich bin noch nicht ganz so, wie ich sein sollte. Aber alles, was ich einmal sein werde, verdanke ich großartigen Lehrern, angefangen bei meinen lieben Eltern und jedem anderen guten Menschen, der mein Leben unterwegs beeinflusst hat, bis hin zu den großartigen Ratsgremien und Kollegien, denen ich nun selbst angehöre, wo ich von der ersten Präsidentschaft, dem Kollegium der 12 Apostel, weiteren Generalautoritäten und wunderbaren Führern von Hilfsorganisationen, wie Sie alle es sind, belehrt werden kann. Ich gebe Zeugnis von der Liebe. Ich bezeuge, dass dies wahr ist. Und ich weiß, dass Gott uns liebt. Ich weiß das zum Teil deshalb, weil ich Sie lieb habe. Ich unterrichte von Herzen gern und ich bete darum, dass wir uns darin verbessern werden. Im Namen Jesu Christi. Amen.